Ich darf heute über einen einzigen Vers predigen. Und dieser eine Vers, der ist so wie ein Konzentrat, wie ein Sirup. Und deswegen habe ich uns eine Flasche Sirup oder den Rest in einer Flasche Sirup mitgebracht. Und schütte den jetzt mal in ein Glas. Es ist Holundersirup, Holunderblütensirup vom letzten Frühling. Und weil das Konzentrat so alleine nicht schmeckt, muss man es verdünnen. Und dafür habe ich Wasser mitgebracht. Aber ich möchte heute nicht nur Wasser predigen, sondern ich glaube, die gute Mischung macht es, dass wir dieses Konzentrat mit Wasser verbinden, um eine trinkbare, um eine genießbare Mischung zu bekommen. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe der Bergpredigt und wir sind da fast am Schluss angelangt. Wir sind im 7. Kapitel und heute geht es um den 12. Vers. Nach diesem 12. Vers kommen noch 7 ganz kurze Gleichnisse und damit beendet Jesus dann die Bergpredigt. Also wir sind noch nicht ganz am Schluss der Bergpredigt, aber sozusagen in der Auslegung der 10 Gebote. Im Vers 12 heißt es nun: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und mit diesem, ich sag mal, unübertroffenen Grundsatz setzt Jesus die Klammer zwischen dem Anfang von Kapitel 5, also nicht ganz am Anfang, da kommen ja noch die Seligpreisungen und dann ist die Rede vom Licht und vom Salz. Aber danach beginnt sozusagen die Auslegung der 10 Gebote und die möchte ich uns auch nochmal lesen, diesen Start aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20 aus der neuen Genfer Übersetzung. Da sagt Jesus: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das geringste, für ungültig erklärt, und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelnd und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das Thema der Bergpredigt ist also die bessere, das heißt die umfassendere Gerechtigkeit, durch die das, was Gott schon in dem Gesetz und in den Propheten sozusagen seinen Willen darin ausgedrückt hat, dass das wirklich erfüllt wird. Und dabei geht es vor allem um das rechte Verhältnis zu den Mitmenschen. Und dieses rechte Verhältnis zu den Mitmenschen entspricht oder entspringt dem rechten Verhältnis zu Gott und auch zu sich selbst. Ich habe am Ende des letzten Jahres ein Buch gehört aus der ARD Audiothek. Vielen vielleicht bekannt, ein Klassiker, Robinson Crusoe von Daniel Defoe aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, also in der Zeit, wo ungefähr die Losungen auch entstanden sind, 1719. Sehr interessant. Es ist, also diesen Klassiker muss man sich echt mal wieder geben, weil da so viele geistliche Inhalte drin stecken, hätte ich nie gedacht und ich war überrascht und konnte gar nicht aufhören zu hören. Robinson Crusoe lebte lange Zeit auf einer einsamen Insel. Das heißt, er war ganz auf sich allein gestellt und Robinson tat das gezwungenermaßen, denn er war durch einen Schiffbruch auf einer Insel gestrandet. Der Mönch Antonius, der große Antonius wird er auch genannt, lebte ebenfalls viele Jahre lang in der Einsamkeit. Er war ein Einsiedler, er wird auch Antonius Emirata genannt. Das war allerdings viel früher, im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus. Im Gegensatz zu Robinson tat Antonius das freiwillig, weil er meinte, auf diese Weise Gott näher zu sein. Aber sowohl Robinson als auch Antonius sind Ausnahmen. Die meisten Menschen leben in irgendeiner Form von Gemeinschaft. Keinen Kontakt zu anderen zu haben, ist weder normal noch angenehm noch Gott gewollt. Für uns und die große Mehrheit unserer Zeitgenossen ist es sogar gar nicht mehr möglich, allein zu leben. Wir sind darauf angewiesen, dass andere für uns da sind und wir sollen auch für sie da sein. Das heißt, ganz allein auf uns gestellt würden wir nicht genug Nahrung finden, würden keine vernünftige Bekleidung haben, keine Wohnung haben, ganz zu schweigen von elektrischem Strom und medizinischer Versorgung. Gott sagte bei der Erschaffung des Menschen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In 1. Mose 2, Vers 18. Und das gilt nicht nur für die Ehe, sondern für das menschliche Leben ganz allgemein. Wenn Menschen gut und friedlich zusammenleben wollen, dann brauchen sie Regeln, das leuchtet ein. Und darum hat jede Form von Gemeinschaft in irgendeiner Form Regeln. In der Familie, in der Schule, in einer Hausgemeinschaft oder auch im ganzen Volk. Regeln sind wichtig, damit das Zusammenleben gelingt. Stellt euch nur mal das Chaos auf der Straße vor, wenn wir da nicht gewisse Regeln hätten. Wenn wir nicht wüssten, dass alle auf der rechten Fahrbahn, jedenfalls hier in Deutschland, auf der rechten Fahrbahn zu fahren haben. Manche Leute meinen, wenn Regeln gut und wichtig sind, dann lasst uns Müll aufstellen. Sie glauben, viel hilft viel. So haben etwa die Gesetze unseres Staates im Laufe der Zeit, na, unzählig vielleicht nicht, aber sehr viele dicke Bücher gefüllt und sogar studierte Rechtswissenschaftler kennen sich nicht alle darin aus oder können sich gar nicht darin auskennen, weil es einfach zu viele sind. Deswegen sind auch die Juristen in unterschiedliche Sparten eingeteilt. Aber geht es uns deswegen wirklich viel besser? Schaffen viele Ordnungen wirklich viel Ordnung? Das kann man bezweifeln. Martin Luther meinte, es ist noch nie eine Gemeinschaft wohl regiert worden, wo viele Gesetze gewesen sind. Und er kam zu dem Schluss, mit wenigen Gesetzen ist ein Gemeinwesen, mit je weniger Gesetzen ein Gemeinwesen regiert wird, desto glücklicher ist es, sagte Martin Luther. Es wäre also super nach ihm, wenn wir nur, in Anführungsstrichen, nur die 10 Gebote beachten würden. Diese 10 klaren und grundlegenden Regeln lassen sich sogar noch komprimieren, noch mehr zusammenfassen. Jesus lehrte, dass Gottes gesamter Wille für uns im Doppelgebot der Liebe enthalten ist. Wir sollen also erstens Gott mehr als alle anderen lieben und zweitens unseren Nächsten, unseren Mitmenschen wie uns selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das steht bereits im Alten Testament im 3. Mose 19. Jesus hat diese Regel auch am Ende seiner Bergpredigt aufgegriffen und sie so ausgelegt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn alle Menschen das immer beherzigen würden, dann bräuchten wir kaum andere Regeln für unser Zusammenleben. Und darum ist das Prinzip der Nächstenliebe das höchste und beste aller Gesetze. Es kann dafür sorgen, dass sich das meiste im menschlichen Miteinander von selbst reguliert. Man nennt dieses Prinzip darum auch die goldene Regel. Wir finden sie im Alten und im Neuen Testament und darüber hinaus auch in vielen anderen Quellen, auch in vorchristlichen Quellen. So finden wir ähnliche Sätze in anderen Kulturen, die nicht vom Judentum oder vom Christentum geprägt waren. Und immer geht es um diesen doch eigentlich recht leicht verständlichen Grundsatz: Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Jesus hat diese goldene Regel sicher nicht erfunden, sondern er bezieht sich in dieser Grundregel auch auf andere, die schon vor ihm waren. Und zum ersten Mal begegnet uns diese geniale Grundregel für unser menschliches Miteinander schon bei Herodot, also im 5. vorchristlichen Jahrhundert, dann aber auch bei, ich habe das mal nachgelesen, bei Antiphon, bei Isokrates, bei Seneca, der kennt diese Maxime ebenso, aber auch der bedeutende jüdische Gelehrte, der kurz vor Jesus gelebt hat, Rabbi Hillel, er sagte: Was dir verhasst ist, tu auch anderen nicht. Und selbst die ganz Großen der Philosophiegeschichte, wie Sokrates und Aristoteles, die bedeutenden anderen Lehren wie Konfuzius, sie alle kennen diese markanten Gedanken, den Jesus hier äußert. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Jesus legt demnach keinen gesteigerten Wert darauf, in allem, was er sagt, originär, das heißt ursprünglich oder neu zu sein. Und doch gibt es einen offensichtlichen Unterschied. Konfuzius sagt: Was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht an. Leicht abgewandelt gibt es da ein deutsches Sprichwort, interessanterweise, das ist aus dem Apokryphen, also aus dem Buch, aus einem alttestamentlichen Buch, Apokryph heißt verborgen. Das sind die, die nicht in die Sammlung der alttestamentlichen Schriften aufgenommen wurden, die zwar irgendwie zur Debatte standen, aber dann doch nicht aufgenommen worden sind, wie es auch apokryphe Bücher im Neuen Testament gibt. Man nennt diese Sammlungen Kanon, also den Kanon des Alten und den Kanon des Neuen Testamentes. Und das Buch Tobias ist eins dieser apokryphen alttestamentlichen Bücher. Und auch Luther hat dieses Buch bei seiner Übersetzung mit übersetzt und hat es sogar in einem Reim übersetzt, einen Vers daraus, Tobias 4, Vers 15. Und das kennen wir eben als ein immer wieder in den Generationen überliefertes deutsches Sprichwort: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das heißt, Hillel und Konfuzius fordern auf, etwas zu unterlassen. Dem Philosophen Immanuel Kant ist es mit seinem berühmten kategorischen Imperativ gelungen, diese goldene Regel in Gelehrtensprache zu formulieren. Und er lehrte: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Ich sage es nochmal, weil es für Gelehrte ist. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnten. Luther hielt die goldene Regel für den Ausdruck des ungeschriebenen Gesetzes, das in jedes Menschenherz eingeprägt ist. Im Grunde seines Herzens weiß jeder Mensch eigentlich, was zu tun ist. Und Luther zitiert an dieser Stelle den Apostel Paulus und er sagt: Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, das steht in Römer 2, Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Luther meinte, der Mensch weiß eigentlich, wie er leben sollte, aber er tut es nicht. Und deswegen überführt das in das Herz geschriebene Gesetz den Menschen und stellt ihn vor den lebendigen Gott. Das, was, wo ich gerade gesagt habe, Hillel und Konfuzius fordern etwas, was zu unterlassen ist. Aber Jesus nimmt in dieser goldenen Regel etwas in den Blick, dass es zu tun gilt. Das heißt, Aktivität ist gefragt, aufs Handeln kommt es an. Es genügt nicht, die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten. Stattdessen sagt Jesus, denke und handle. Und dieser Unterschied ist bedeutsam. Mal ganz praktisch. Wenn es in der deutschen Straßenverkehrsordnung heißt, jeder habe sich so verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Wenn man das so liest, dann bedeutet das noch längst nicht, dass ich einem anderen bei einer Panne helfe oder einen Tremper bei Regen mitnehme. Jemandem nichts Böses zu tun, ist relativ leicht. Ihm Gutes zu tun, umfasst mehr. Und die goldene Regel lässt sich auf die verschiedensten Lebensbereiche anwenden, unter anderem eben auch das Zusammenleben, kennen vielleicht viele in einer Wohngemeinschaft, in einer Familie oder auch in einer Gemeinde. Da kann es dann zum Beispiel heißen, jeder hinterlasse die Küche, das WC, den Multifunktionsraum im Gemeindehaus so, wie er sie selbst gerne vorfinden möchte. Manchmal hinkt das Beispiel, weil nicht alle die gleichen Vorstellungen von Sauberkeit und oder Ordnung haben. Die goldene Regel ist altbekannt. Sie ist klar, sie ist allgemein akzeptiert und sie ist jedem Menschen von Gott ins Gewissen geschrieben. Warum heißt sie eigentlich goldene Regel? Ich denke zum einen, weil sie weil sie zeitlos ist und weil sie weltweit bekannt ist. Wertvoll, zeitlos und weltweit bekannt. Und in der praktischen Anwendung können wir mal einige Beispiele nennen. Dann beginne ich einen Satz mit, ich wünsche mir, dass andere freundlich zu mir sind. Ich wünsche mir, dass andere mir helfen, andere mir keine Gewalt antun, andere großzügig mit mir sind, andere mir vergeben, andere mich akzeptieren, wie ich bin. Und dann bedeutet das nämlich im Umkehrschluss, dass ich zu anderen freundlich bin, dass ich anderen helfe, anderen keine Gewalt antue, zu anderen großzügig bin, ich anderen vergebe und ich andere akzeptiere, wie sie sind. Einer muss anfangen. Beste Möglichkeiten waren jetzt während des Schneefalls. Also hier auf dem Westfalenplatz wurde ja 2 Tage oder 2,5 Tage nicht geräumt. Und immer wenn ich hier oder wenn wir zusammen hier Schnee geschippt haben, haben wir Leute gesehen, die sich hier festgefahren haben. Und wir immer gleich die Schneeschieber und Schaufeln irgendwie beiseite gestellt und hingerannt und Leute geschoben. Und ich habe nur dankbare Gesichter gesehen, hupen und jubeln und lachen. Und es hat mich so gefreut. Und ich glaube, das weckt in anderen eben auch diese Bereitschaft zu helfen. Ich habe immer nur ein freundliches Dankeschön bekommen. Interessanterweise, Katastrophen können ihr Positives haben. Als wir vor 25 Jahren hier nach Querum gezogen sind, als wir das erste Mal in Braunschweig waren, da sind wir in den Gettelhagen nach Querum gezogen. Und da hat unter uns ein älteres Ehepaar im Ruhestand gelebt. Und an dem Tag, als wir schon die Wohnung besichtigt haben, haben sie oben angerufen in der Wohnung, weil das Telefon war noch irgendwie angeschlossen, und sagten dem Vermieter, hören Sie mal zu, also dieses Kindergetrampel da oben, das geht gar nicht. Und wir so, Schluck, der Wohnungsmarkt war damals genauso eng wie heute. Wir haben lange gesucht und mussten auch in der Stadt raus, in der Wohnung, die wir damals vom Achim Köhler überlassen bekommen haben. Da war ein 2-Jahres-Vertrag, wir mussten raus, wir brauchten was. Und wir haben dann trotzdem diese Wohnung genommen, obwohl wir echt ein ungutes Gefühl hatten. Und das hat sich dann die ersten Monate auch noch so ergeben. Und dann kam eine Katastrophe, ganz schwere Regenfälle. Und die Keller dieses Hauses wurden überflutet. Und der Keller dieser Familie oder dieses Ehepaares, dieses älteren Ehepaares, war betroffen. Und wir haben geschippt und rausgeschleppt. Und die waren dann so dankbar, die kamen dann mit einer Flasche Sekt und einer Rose und haben sich bedankt. Und dann habe ich der Frau, die war gehbehindert, die hatte auch einen Parkplatz direkt auf der Straße vor dem Haus, habe ich öfter den Einkauf reingetragen. Und dann wurden das plötzlich die nettesten Nachbarn, die hatten so ein kleines Rosenbeet und brachten Suse jede Woche eine Rose. Als wir dann nach anderthalb Jahren nach Neustadt gezogen sind, haben sie sich nochmal bedankt für die schöne Zeit und sie hätte ja nie solche netten Nachbarn gehabt und so. Und da kam auch kein Anruf mehr wegen Kindergetrampel und so. Ich habe nur gedacht, wow, wie können Katastrophen doch eine Hilfe sein, Menschen zusammenzubringen? Und wir kennen das vielleicht alle aus Berichten im Fernsehen, wie bei Überschwemmungen Tränen bei denen fließen, wo andere gekommen sind, völlig fremde Menschen, wildfremde, und ihnen geholfen haben. Vertrauen, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein. Was ich mir wünsche, bringt mich nach diesen Worten Jesu an den Start. Tu's, sagt er, warte nicht, überlege nicht lange, frage nicht, ob es sich lohnt, denke nicht erst darüber nach, ob der andere es merken wird, wie toll du mit ihm umgehst. Oder dieser Hintergedanke, ich gebe, damit du mir gibst, der bleibt sowieso völlig außen vor. Denn nach der Apostelgeschichte 20, Vers 35 gilt, geben ist seliger als nehmen. Heute ist Valentinstag. Vielleicht sollte man diesen Tag besser den Fleurop-Tag nennen, aber heute gönnt man ja jedem, dass er oder sie etwas Umsatz macht. Aber wie dem auch sei, und wer uns diesen Tag der Blumen und der Herzen auch immer beschert hat, ob das tatsächlich der Valentin war, der katholische Bischof von Terni, der 268 in Rom den Märtyrertod erlitt, kurz nachdem Antonius der Große geboren wurde, und dessen Festtag eben dieser 14. Februar ist. Der galt nämlich als großer Blumenfreund, er verschenkte als Mönch an vorübergehende Blumen. Oder ob wir diesen Brauch des Blumenschenkens, wie vieles andere auch, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten verdanken, ist jetzt mal dahingestellt. Es tut immer gut, ob am 14. Februar oder wann auch immer, als Zeichen der Liebe und der Zuneigung einander etwas zu schenken. Nicht nur, aber auch Blumen. Und jetzt nehmen wir diesen Grundsatz Jesu und unsere eigene Erwartung und Sehnsucht, vielleicht genau auch an diesem Tag, auch wenn wir vielleicht nichts vom Valentinstag halten, aber doch ein Zeichen der Liebe und der Zuneigung erwarten oder erhofft haben. Es gab Blumen oder es gab keine. So würde Jesus fragen, was hast du aus deiner Erwartung an diesem Tag anderen gegeben? Und das ist eine gute Frage. Was hast du aus deiner Erwartung, nicht nur an diesem Tag, sondern an jedem Tag, dem anderen gegeben? Wenn mir Freundlichkeit und Geduld, Achtung und Verständnis wichtig sind, ist es ein guter Anfang, sie selbst auszuüben. Es ist interessant, was im Deutschen dieses Wort üben, dass das drinne ist, man kann es vielleicht noch nicht sofort. Man übt es aus, man übt es. Den ersten Schritt zu gehen, aktiv zu werden, zu gestalten und nicht einfach nur die Füße stillzuhalten, kann weitreichende Folgen haben. Die Menschen, zu denen Jesus auf dem Berg sprach, ich glaube nicht, dass die irgendwelche neuen, abstrakten, religiösen Lehrsätze suchten, sondern sie suchten das Leben und damit Jesus selbst, der von sich sagt, dass er das Leben ist. Und gerade diese goldene Regel lässt sich ohne den Bergprediger nicht leben. Er hat es uns vorgelebt, indem er selbst den anderen die Füße und nicht den Kopf wusch, anderen diente und sich nicht bedienen ließ. Und letztlich sein Leben für uns hingab, damit wir leben und auch lieben können. Nur wer aufgrund der Hingabe Jesu am Kreuz sich selbst auf Jesus Christus ganz und gar einlässt, sich ihm hingibt, wer an diese goldene Regel des Bergpredigers, wird an dieser goldenen Regel des Bergpredigers nicht irre werden. Denn es geht mehr, es geht um mehr als nur um unser Wollen. Es geht um unser Handeln, um unser Tun, um unser Sein, um Leben im persönlichen, gemeindlichen und auch im gesellschaftlichen Rahmen. Dass diese goldene Regel politikwirksam sein kann, hat niemand besser als der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt ausgedrückt. Er starb kurz vor Kriegsende im April 1945. Er sagte: Die Macht des guten Beispiels ist die stärkste Kraft der Welt. Die Macht des guten Beispiels ist die stärkste Kraft der Welt. Sie ist stärker als alle Predigten. Sie übertrifft alle guten Vorsätze. Sie ist wertvoller als alle Vereinbarungen, die doch nicht erfüllt werden. Der Weg der goldenen Regel ist nicht die breite Straße. Es ist ein anspruchsvoller Pfad. Und wer ihn geht, bringt den Glanz des Reiches Gottes in diese Welt. Über diese nächsten beiden Verse wird Tillmann nächste Woche predigen. Mein Appell: Öffne dein Herz für Gottes Geist und lass es durch ihn reinigen, dass dieser Sirup deinen geistlichen Kreislauf durchspült und anderen Geschmack macht auf das Leben mit dem Ewigen, mit Gott, der in Christus in diese Welt kam. Amen.